Hallo und herzlich willkommen zu Trauer, Trauma, Transformation. Ich bin Julia, ich bin Transformational Master Coach, ich bin systemische Therapeutin in Ausbildung und Sternenelternbegleiterin. Und heute gibt es eine sehr persönliche Folge, denn wenn mein Sohn Simon nicht 5 Tage nach seiner Geburt als Frühchen gestorben wäre, wäre er heute 8 Jahre alt geworden. Wir hätten heute zusammen seinen 8. Geburtstag gefeiert. Und ich kann persönlich wirklich kaum glauben, dass es schon 8 Jahre sind. Und gleichzeitig fühlt es sich an wie ein ganzes Leben, wie ein ganz anderes Leben. Ja? So viel hat sich seit dem Tod von Simon für mich und in mir und in meinem Äußeren verändert. Und heute zu seinem 8. Geburtstag möchte ich 8 Dinge mit euch teilen, die ich in den 8 Jahren seit seiner Geburt gelernt habe. Und ohne mehr Einleitung dazu fange ich einfach gleich mal an. Das Erste, was ich gelernt habe, ist, wie stark ich bin, wie viel Kraft und Lebenswillen in mir steckt. Und ich muss dazu sagen, dass der Satz, du bist so stark, eine Zeit lang für mich echt ein Trigger war, den ich nicht mehr hören konnte, weil ich dachte, boah, was ist denn bitte die Alternative zum Starksein? Ja? Irgendwie musste ich ja weitermachen. Ich musste funktionieren, ich musste leben und habe mich eigentlich ganz weit entfernt davon gefühlt, stark zu sein. Und die Alternative wäre aber gewesen, mein Leben zu beenden. Und ja, stark sein erschien mir eher wie eine Last, eine Pflicht, etwas Unabdingbares. Jetzt muss ich stark sein, jetzt muss ich funktionieren, das Leben weiterleben, weil irgendwie geht es ja nicht anders. Und im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, habe ich auch meine Stärke wiedererkannt und schätzen gelernt. Und ja, ich bin stark. Und ja, ich habe die unvorstellbarste Zeit meines Lebens durchgemacht. Auf jeden Fall. Und ich habe dabei auch während dieser Zeit, in der ich stark war, auch in den unpassendsten Momenten im Badezimmer auf dem Boden gelegen oder gesessen oder in der Dusche gesessen und geheult oder in der Uni irgendwo geheult oder auf Arbeit geheult. Und das ist einfach auch eine andere Seite der Trauer. Und auch das ist Stärke. Denn schon allein, dass ich mich noch fühle, dass ich mich nicht komplett zugemacht habe, ist Stärke. Und einfach auch dieses weiterhin Dasein, ja. Und für mich ist es so gelaufen, dass ich vom Überleben auch wieder ins Leben gekommen bin. Ich habe in der vorletzten Folge über posttraumatischem Wachstum gesprochen. Und das ist genau das, was für mich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt war. Das Überleben wurde wieder zum Leben und das Leben wurde auch besser und besser und besser. Und indem ich meine Kräfte im Laufe der Jahre wieder langsam umverteilte, ja, also nicht mehr nur, um weiterzumachen, zu funktionieren, sondern um mein Leben neu zu gestalten, um es neu zu kreieren. Und ich bin so stark, dass ich trotz diesem Verlust jetzt auch wieder träumen kann, dass ich Pläne machen kann, dass ich mir meine Zukunft wieder vorstellen kann. Und es hat eine Weile gedauert, bis es überhaupt soweit war. Aber ich bin jetzt genau da, weil ich nie aufgegeben habe. Und das ist meine Stärke. Und das ist das, was ich gelernt habe, als ersten und eigentlich auch wichtigsten Punkt. Und ich glaube, dass diese Stärke in all uns steckt, also auch in dir. Der zweite Punkt, den ich gelernt habe, ist, dass eine Beziehung nicht mit dem Tod endet. Nur weil mein Sohn gestorben ist, heißt es nicht, dass er nicht mehr Teil meines Lebens sein kann. Ja? Das ist für andere oft schwer zu verstehen. Ja? Es ist nicht für jedermann. Und das ist auch lange Zeit, zum Beispiel in der Trauerbegleitung, in der Trauerforschung, in der Therapie so nicht anerkannt worden, weil Freud mal irgendein Blödsinn geschrieben hat, an dem er sich selber nicht gehalten hat. Vielleicht mache ich auch noch mal eine Beziehungsfolge hier. Aber die führende Trauerforschung zeigt jetzt, aktuell, ja, mit neuesten Ergebnissen, dass es uns nicht hilft, loszulassen. Wir haben ja schon einmal losgelassen, ja. Wir haben schon einmal Abschied genommen und es ist nicht das, was uns wirklich was bringt, dann zu sagen, ich schließe jetzt wirklich damit ab und das Thema ist für mich gestorben, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Für mich wäre es unvorstellbar zu sagen, ich will Simon vergessen und mach das jetzt, damit ich nicht mehr traurig bin. Ich möchte mich an Simon erinnern. Auch wenn sein Leben viel zu kurz war und viel zu wenig Erinnerungen da sind, möchte ich ihn erinnern. Und viele Momente, auch wenn die traumatisch waren, sind eigentlich auch Teil von ihm. Ja, sind Teil seiner Geschichte. Das ist das Schwierige. Also es ist so ambivalent. Ich will das nicht vergessen. Zweitens habe ich gelernt, dass eine Beziehung nicht mit dem Tod endet. Nur weil mein Sohn gestorben ist, heißt es nicht, dass er nicht Teil meines Lebens sein kann. Und das ist für andere oft schwer zu verstehen, weil wir das in der Gesellschaft noch häufig anders praktizieren, weil wir es anders gelernt haben. Und das liegt auch daran, dass Therapeuten das früher anders gesehen haben. Unter anderem der gute Sigmund Freud, der sicherlich viel vorangebracht hat, aber auch einige aus heutiger Sicht verquere Theorien in die Welt gebracht hat. Alles zu seiner Zeit natürlich. Und er hat davon gesprochen, dass wir abschließen und schon fast vergessen sollen, hat es aber selber, nachdem seine Tochter verstorben ist, nicht geschafft, nicht selber so praktiziert, wie er das in seinen Werken, in einem seiner Werke beschrieben hat. Und hat das aber auch nicht revidiert, soweit ich weiß. Und aus heutiger Sicht weiß man aber, auch in der führenden aktuellen Trauerforschung, dass es uns nicht hilft, loszulassen. Also wir haben ja schon einmal losgelassen, wir haben Abschied genommen. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir am Außen, an der Realität nichts ändern können. Und trotzdem ist es aber für viele unvorstellbar, dass sie ihren geliebten Menschen vergessen. Für mich wäre es unvorstellbar zu sagen, ja, ich vergesse jetzt Simon, um nicht mehr traurig zu sein. Ich möchte mich an Simon erinnern, auch wenn sein Leben viel zu kurz war und auch wenn viele Momente in seinem Leben für mich auch traumatisch waren und für ihn auch. Und für mich über die Zeit, und das erstaunt manche Sternmamas auch oder auch andere Menschen, habe ich gelernt, dass ich durch diese Beziehung zu Simon, also dass ich daran glaube, dass wir auch weiterhin eine Beziehung haben können, dass ich an ihn denken kann, dass ich ihm Gedanken schicken kann, hat sich unsere Beziehung weiterentwickelt, anders entwickelt. Und es macht mich gar nicht zwangsläufig traurig, an ihn zu denken. Ja, es geht mir gut, wenn ich an ihn denke. Nein, nicht immer. Und ja, das ist dann eine Projektion in meine innere Welt, in meine Beziehungsarbeit und in der äußeren Welt, wäre es wunderschön, wenn er jetzt hier wäre. Und dass er das nicht ist, macht mich auch traurig. Dahin kommen wir auch noch. Aber wichtig ist zu sagen, ja, es geht, dass ich weiterhin auch an ihn denke und ich kann weiterleben. Und das Weiterleben bedeutet nicht, dass ich Nein zu Simon sage. Ja. Und ja, sind für mich so zwei verschiedene Dinge. Simon lebt in meinem Herzen weiter. Ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, ganz anders, als ich es mir gewünscht habe. Aber auch so in meinem Leben, bei mir, indem ich jetzt andere Eltern begleite, andere verwaiste Eltern, aber auch durch Rituale, wenn ich eine Kerze anzünde, wenn ich ihnen einen Brief schreibe oder durch Basteln, durch Kreativität, durch Visualisierung, indem ich mit ihm spreche. Und das ist für mich etwas, was mich überrascht hat. Ja, es ist einer der Dinge, die ich gelernt habe, einfach in den 8 Jahren, dass es so für mich geht, so für mich funktioniert. Und ein sehr wichtiger Teil auch ist. Und Roland Kachler, einer der führenden Trauertherapeuten hier in Deutschland, beschreibt es auch in seinen Büchern wunderbar, dass es auch so ein wichtiger Teil ist, des Trauerns, auch diese Liebe zu integrieren, diese Liebe zu fühlen und dass die Liebe auch da sein darf ohne die Traurigkeit. Das finde ich unglaublich wichtig und jetzt nach 8 Jahren nicht mehr, aber auch überraschend. Also es war für mich nicht glaubwürdig, dass ich lieben kann, dass ich an Simon denken kann, Liebe spüren kann. Dankbarkeit und Glück ohne Traurigkeit. Und wie gesagt, es ist nicht immer so. Spüre jetzt auch noch häufig Wehmut in Momenten, in denen ich ihn im Außen eben gerne dabei hätte. Also es ist jetzt kein Wegradieren der negativen Emotionen, aber die Liebe zu Simon darf da sein. Ich kann sie spüren, ohne immer traurig zu sein. Und deswegen ist es so wichtig zu erkennen, dass die Beziehung auch immer weitergeht, auch nach dem Tod existiert. Gut. Drittens, habe ich schon irgendwie angeschnitten, Realisierung ist wichtig. Ja, bei aller Positivität und Liebe, die hier mitschwingt und die ich für unglaublich wichtig halte, habe ich auch gelernt, wie wichtig es ist, den Verlust zu realisieren. Und das ist oft unvermeidlich, ja, weil wir sowieso die ganze Zeit daran denken, was wir vermissen, wen wir vermissen. Aber auch wenn wir uns sehr in unserer Traumwelt aufhalten und die Trauer nicht loslassen, kann es sein, dass wir dort stecken bleiben und unser Leben nicht mehr wirklich leben und uns irgendwie nur in dieser Wunschwelt, im Träumen von, wie würde es denn jetzt aussehen, aufhalten. Und das sind so ein bisschen zwei verschiedene Dinge, dieses immer nur denken, ah, was wäre denn jetzt, wie wäre es jetzt? Und so in dieser Parallelwelt leben, der schwierige Teil, wenn ich aber die Parallelwelt wegdenke und eher als die Beziehung in meinem Herzen denke, ist es etwas anderes. Realisieren, dass im Außen, in der realen Welt dein Kind nie wieder da sein wird und du bestimmte Dinge nie mit ihm erleben wirst, ist schmerzhaft. Und deshalb wollen wir es oft vermeiden. Und das ist definitiv eins meiner größten Herausforderungen, mich auch auf Schmerzen einzulassen. Und auch einer meiner größten Lernfelder. Aber ohne Realisierungsarbeit kann es keine Heilung geben. Und wir realisieren, indem wir uns konfrontieren. Ja? Also all das, was wir am wenigsten wahrhaben wollen. Zum Beispiel mit einem Besuch am Grab, der vielleicht für, also das ist für alle auch unterschiedlich, kann für viele Eltern ein Ort der Liebe sein, ein Ort der Verbindung. Und für gerade am Anfang bei den ersten Besuchen beschreiben mir aber auch viele Eltern, dass es unglaublich schmerzhaft ist. Und das ist die Realisierung. Und je öfter man, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, bei dieser Realisierung bleibt, je öfter man da hingeht und sich damit auseinandersetzt, okay, es ist wahr und ich spüre jetzt diesen Schmerz und ich spüre diese Trauer und ich atme da durch und ich lasse die raus, umso mehr wird sich das automatisch verändern, ohne irgendwelche großen Interventionen, Methoden und so weiter, die man dann benutzen muss. Der Ort und das Gefühl, wenn man zum Beispiel zum Grab geht, wird sich dann verändern. Oder auch, wenn man seine eigene Geschichte erzählt, wenn man die Geschichte seines Kindes erzählt, die Geschichte vom Verlust, all das, was dazugehört und dem dann vielleicht noch einen neuen Sinn geben und all das, was uns wehtut, nochmal reflektieren, aber auch einfach das Erinnern, was war. All das ist auch Realisierungsarbeit. Und da merkt man auch, wie sich das über die Zeit verändert. Und was aber mit dieser Realisierungsarbeit gemeint ist, ist, dass es eben auch wichtig ist, das zu tun. Ich habe ja schon mal eine Folge aufgenommen, in der es darum ging, ja, heilt die Zeit dann wirklich alle Wunden? Ist das wahr? Und das ist ja, das ist eins der größten Mythen, wenn es ums Thema Trauer und Verletzungen geht. Denn ja, man braucht Zeit zum Heilen, aber wenn wir uns nicht mit dem Thema auseinandersetzen und einfach nur abwarten, dann kann ich auch nach 10 Jahren zum Grab gehen und es bleibt immer noch der erste Besuch und es wird immer noch unglaublich schmerzhaft sein. Und man denkt, ach du Schreck, ja, natürlich habe ich das die letzten 10 Jahre nicht gemacht, weil, boah, das ist ja nicht auszuhalten. Und je öfter man sich aber damit konfrontiert und durch den Schmerz fühlt und die Trauer rauslässt, umso mehr verändert sich das dadurch auch und kann eben auch nachlassen, weniger schmerzhaft werden. Und es geht wunderbar über in den Punkt 4. Ich habe gelernt, mühsam, langwierig, meine Gefühle zu fühlen und auszuhalten und mein Nervensystem zu regulieren. Das ist für mich ein ziemlich großer und wichtiger Punkt, während es für andere vielleicht schon selbstverständlich ist. Vielleicht haben sie schon vor ihrem Verlust eine andere Vorerfahrung gehabt. Vielleicht war das Leben schon vorher unglaublich schwierig. Sie haben sich selber mit Trauma auseinandergesetzt, mit dem Thema Nervensystem. Sie haben vielleicht schon vorher gelernt, konstruktiv mit ihren Gefühlen umzugehen. Oder vielleicht haben sie das schon auch in der Kindheit von ihren Eltern gelernt. So wunderbar wertvoll. Für mich war das Thema neu, in den letzten Jahren neu. Und vielleicht hätte ich mich früher damit auseinandersetzen sollen. Aber ich bin ziemlich gut, also in meiner Stärken, Ressourcen ist das Ablenken. Und bei mir war das so, dass ich das gerne auch durch Partys gemacht habe, dadurch, dass ich Alkohol getrunken habe. Also man kann auch buffern dazu sagen, ja, einfach diese Gefühle so ein bisschen wegdrücken, übertünchen. Und für mich war es nicht nur Partys und Alkohol, das war so eine Sache, die definitiv auch schon in meinem Leben vorher eine Rolle gespielt hat, auch als Mechanismus, Schutzmechanismus oder als Reaktion, wenn es mir nicht gut ging. Und aber auf der anderen Seite auch viel arbeiten oder viel studieren, mich in darin stürzen, mich ablenken, ja. Und es gibt verschiedene Arten, mit seinen schwierigen Gefühlen umzugehen, mit Trauma umzugehen. Und einige gelten als normal, andere eher nicht. Im Wesentlichen ging es bei mir darum, beschäftigt zu bleiben, um mich nicht zu fühlen. Und ich habe einfach mal beide Schienen gefahren. Habe die Methoden gewählt, die in der Gesellschaft als nützlich gesehen werden. Ja, viel arbeiten, viel machen. Und ich habe aber auch die gesehen, die ein bisschen als unnützlich gesehen werden, aber teilweise auch gut angekannt. Ja, ist ja schön, wenn sie wieder feiern geht. Naja, dann hat sie sich halt mal abgeschossen. Ist doch gut, dass sie mal was anderes denkt. Also ich glaube, es ist vielleicht auch nicht nur mein eigenes persönliches Problem, sondern auch eine gesellschaftliche Einstellung dazu, dass wir Angst vor negativen Emotionen haben. Ja. Einer meiner Schutzmechanismen, den ich auch immer noch gerne anwende, weil der hilft, ist auch Sarkasmus und Ironie oder einfach auch ein bisschen Humor damit reinzubringen. Und das ist ja auch, also all das ist ja auch in Ordnung, wenn es nicht ein dauerhaftes Überblenden der Realität ist und der eigenen Gefühle. Und für mich hat das Lernen über Emotionen und wie wir damit umgehen und unser Nervensystem regulieren können, definitiv eine Weile gedauert. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt mittlerweile Master in Gefühlsregulation bin. Es ist definitiv ein Prozess, der passiert nicht von heute auf morgen, sondern entwickelt sich über mehrere Jahre. Und das dauert eben eine Weile, aber es wird auch besser. Also, was ich auch damit sagen möchte, ist, auch wenn ich jetzt sage, ja, ich bin auch immer noch dabei, ja, ich bin immer noch dabei, aber ich merke regelmäßig, wie viel besser es mir geht damit. Ja, ich merke regelmäßig, ich habe regelmäßige Situationen, wo ich sage, wow, das hätte dich ja irgendwie komplett umgehauen und das war jetzt irgendwie viel einfacher durch das Durchatmen, durch vielleicht das generell ruhigere Nervensystem, dadurch, dass ich nicht auf 180 bin und super angespannt. Und da kommt doch die Erkenntnis irgendwie mit einher, dass Ruhe nichts Schlechtes ist und dass es zum Leben dazugehört, sich auch mal eine Pause zu gönnen. Es gehört aber auch dazu, sich nicht wohl zu fühlen. Und das ist auch häufig was in der Ruhe, in der Pause dann hochkommt, weshalb wir sie uns gelegentlich nicht erlauben. Und das war, also es ist gar nicht ein Nicht-Erlauben, sondern wir merken in der Pause, oh, nee, was geht denn jetzt in meinem Kopf los? So, wenn wir abends im Bett liegen zum Beispiel, damit hatte ich jahrelang Probleme einschlafen. Und das ist für mich jetzt Pipifax. Mache ich. Aber nur, weil ich so viel, meistens Pipifax, ja, ich habe auch noch ab und an mal Tage, relativ selten, in denen ich irgendwie nicht einschlafen kann, weil mein Kopf doch wild ist. Meistens nicht. Und genau, das ist dadurch, dass ich gelernt habe, wie ich meine Gefühle, wie ich meine Gedanken regulieren kann und wie ich auch mein Nervensystem regulieren kann. Fünftens, meine Bedürfnisse und Grenzen sind wichtig. Ich glaube, dass die Unberechenbarkeit von Trauer und vielleicht auch von posttraumatischen Stress uns helfen kann, unsere Bedürfnisse mehr und mehr wahrzunehmen, weil sie vielleicht auch ein bisschen krasser durchkommen. Und sie dann dadurch auch besser auszudrücken. Ja? Häufig, wenn wir einen traumatischen Verlust erlebt haben, müssen wir dann erstmal neu lernen, was wir brauchen, was uns gut tut und was wir wollen. Das heißt, Dinge, die für uns selbstverständlich waren, tun uns vielleicht nicht mehr gut. Und Dinge, die wir vorher total blöd fanden oder langweilig fanden, sind plötzlich genau das, was wir brauchen. Manchmal kann es auch eine Weile dauern, bis wir uns daran gewöhnt haben. Ein Beispiel ist in meinem Gespräch mit Janina von Leila Sterne zum Beispiel, hat sie ihr gesagt, ich weiß gar nicht, ob das dabei war oder im Nachgespräch. Sie dann angefangen hat zu knüpfen und jetzt ja, es ist Makramee macht und sich das vor 5 Jahren niemals hätte vorstellen können. Und so ging es mir auch in so vielen Dingen. Also wenn du mir mal erzählt hast, dass ich meditiere und mir sogar Räucherstäbchen anmache, ich hätte dich definitiv für verrückt gehalten. Und ich glaube, es ist auch für jeden anders, was ihn hilft und was ihn unterstützt. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass es häufig was anderes ist als das, was wir vorher als normal empfunden haben. Ja? Häufig ist es was wir vorher nicht gemacht haben, was wir vorher wirklich blöd fanden. Und plötzlich ist es das, was wir brauchen. Also Bedürfnisse und Grenzen sind wichtig. Und vielleicht machen wir dann uns auch Vorwürfe oder verurteilen uns selbst, wenn wir zum Beispiel mehr Ruhe brauchen und nicht mehr auf so große Partys gehen wollen. Ja? Oder bestimmte Themen, bestimmte Gespräche für uns plötzlich unwichtig erscheinen, nicht mehr so relevant. Und dann denken wir, ah, nee, das sollten wir so nicht machen und das können wir doch nicht sagen. Aber es ist vollkommen normal, dass du dich nach dem Verlust veränderst und dass sich deine Bedürfnisse und Grenzen auch verändern. Ja? Und deswegen ist es auch so, dass viele Sternenmütter zum ersten Mal lernen, Nein zu sagen. Und das kann sehr, sehr schwer sein, wenn man es sein Leben lang anders gemacht hat. Aber es ist für das ganze Leben sehr hilfreich, auch wenn die Trauer gar nicht mehr täglich oder so häufig präsent ist. Immer mal wieder zu gucken, was brauche ich gerade, was brauche ich nicht und wo kann ich mehr auf meine Bedürfnisse und meine Grenzen achten. Sechstens, ich muss nicht jedem gefallen. Die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu respektieren, bedeutet auch, es nicht mehr allen recht machen zu müssen und auch zu können, weil du kannst deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen nicht respektieren und es gleichzeitig allen anderen recht machen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, das ist ein Punkt, an dem ich auch noch dazu lernen kann. Ich finde es schön und es ist auch anders, wenn Menschen mich und meine Arbeit wertschätzen. Ja? Wenn meine Klientinnen mir sagen, wie sehr ihnen unsere Zusammenarbeit geholfen hat oder hilft und wie sehr die Unterstützung für sie wertvoll im Leben ist. Und dass jedes Gespräch immer einen Impact, einen Einfluss hat auf ihr Leben, einen positiven. Und mir geht dann definitiv das Herz auf und ich freue mich. Und es ist und es bleibt mein Anspruch, dass das, was ich tue, dass ich das gut mache, aber Was ich meine, ich muss es nicht allen recht machen und ich muss nicht allen gefallen, ist, dass es natürlich auch andere Menschen gab, die mich und meinen Weg nicht verstanden haben und die das, was ich sage und mache, überhaupt nicht gut finden. Ja, das fängt bei Leuten an, die sagen, das Thema, also mein Sohn, sei jetzt langsam auch mal wieder gut. Das geht hin bis zu Leuten, die es blöd finden, was ich jetzt mache, weil ich zum Beispiel ja keine approbierte Therapeutin bin. Ja, ich habe ja keine Approbation, kann nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Und das ist für manche Menschen eben eine No-Go, weil sie denken, dass es mit nicht genug Qualifikationen hergeht. Wenn ich dann aber höre, wie approbierte Therapeuten teilweise mit den Klienten, die dann zu mir kommen, arbeiten, merke ich, dass mein Know-how da ist. Und ich habe sofort den Impuls, mich unbedingt erklären zu müssen und dem Menschen zu sagen, warum ich das mache, was ich mache, warum ich es gut mache, damit sie meine Arbeit dann mögen. Häufig ist es genau bei diesen Menschen wichtig, schwierig, denn das sind meistens Menschen, die haben eine vorgefertigte Meinung und die wollen das nicht hören, die können das nicht hören. Und dann ist es so ein gegen Windmühlen kämpfen, sagt man das so. Und wäre definitiv weiter für mich und für meinen Sohn und für alle verwaisten Eltern einstehen und das Thema an den Mann bringen, egal wie vielen Leuten das nicht gefällt. Ja, egal wie viele Leute sagen, boah, ich finde es übertrieben. Ist jetzt nicht langsam mal wieder gut. Ich muss nicht allen gefallen. Und mein Maßstab ist, mir selber zu gefallen. Ja? Integrität ist wichtig. Und da möchte ich auch nach meinen eigenen Werten handeln. Und nicht nach dem Motto, tu, was ich sage und nicht, was ich. Warte, nicht nach dem Motto, tu, was ich sage und nicht, was ich tue. Genau, so heißt das. Sondern ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen, ja? Und ich habe gemerkt, dass auch ich nicht unfehlbar bin und dass ich mir manchmal Dinge vornehme und besser sein möchte, als ich es dann am Ende schaffe, weil ich hohe Ansprüche an mich selber habe. Und auch da habe ich gemerkt, dass wir nicht alle perfekt sind, dass es eigentlich auch allen so geht und da auch mit mir mitfühlender, liebevoller zu sein. Aber wichtig ist es, bei mir zu bleiben und meinen Ansprüchen gerecht zu werden und nicht damit anderen zu gefallen. Unglaublich, unglaublich wichtig. Und ganz ehrlich, es kommt eben auch dadurch, dass man mehr aneckt, wenn man über die Erfahrung des Kindesverlustes spricht. Ja, es ist ein Thema, das ist vielen unangenehm. Und dann finden die das auch blöd. Und das können sie gerne machen, heißt aber nicht, dass ich meinen Mund halte. Siebtens, das Hier und Jetzt ist nicht für die Ewigkeit. Ja, nichts ist für die Ewigkeit. Das ist eigentlich auch eine Konstante in Gesprächen mit anderen Sterneneltern, dass wir manchmal, wenn wir in einem Tief sind, zum Beispiel in einem Trauertief und gerade alles wirklich scheiße ist, in einer schwierigen Situation, die schwer ist auszuhalten, dass wir dann denken, das geht niemals vorbei. Und also wir denken das nicht bewusst, aber wir denken nicht daran, dass es nicht für die Ewigkeit ist. Und ich habe gemerkt, dass es mir tatsächlich hilft, dass wenn ich da drinnen sitze, mir denke, ja, okay, warst du schon mal drin, bist wieder rausgekommen. Und Das ist nicht immer einfach, gerade in Situationen, in denen es wirklich ungewiss ist, wie lange die noch dauern werden. Irgendwie geht alles schief, ja. Und ich kenne diese Momente. Das Wichtige ist, meiner Erfahrung nach, das zuzulassen, ja. Nicht zu sagen, naja, also es geht wieder vorbei, dann hab dich jetzt mal nicht so, sondern. Ah ja, ich kann mir das jetzt erlauben, aber ich weiß auch, dass es sich nicht für immer so anfühlen wird. Ja? Es darf scheiße sein, es darf wehtun, ich darf genervt sein, ich darf wütend sein, ich darf aber gleichzeitig auch wissen, dass es nicht für immer und das kann mich dabei ein bisschen entspannen. Ja? Es bleibt nicht ewig. Und manchmal ist es so, dann dieser Moment so, stimmt, na dann, okay, gut. Ich werde mich nicht ewig so beschissen fühlen und ich werde nicht ewig in dieser Situation sein. Und umgekehrt kann dieser genau der gleiche Gedanke auch helfen, die schönen Momente mehr wertzuschätzen, mehr zu leben, mehr zu lieben. Gerade am Anfang, kurz nach dem Verlust, finde ich das besonders wichtig, weil man sich dann ein bisschen mehr erlauben kann, ja? Auch mal so einen schönen Moment zu haben. Also, ich kenne das noch, dass ich irgendwie irgendwas erlebt habe, was mir Spaß gemacht hat. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich lächle, dass ich kurz Freude empfunden habe und habe dann ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, boah, Simon ist doch immer noch tot. Wie kannst du jetzt einfach glücklich sein? Kurz. Und dann war es natürlich auch sofort wieder vorbei, habe ich super gemacht. Ich hätte mir aber gar keine Sorgen machen müssen, weil auch das ist nicht für die Ewigkeit. Auch dieser Moment der Freude, dieser Moment des Glücks, was auch immer es ist, ja, der ist auch nicht für die Ewigkeit. Wenn man daran denkt, dann kann man den Moment dann auch mehr genießen. Natürlich muss man sich den dafür dann auch erlauben. Und das bedeutet nicht, dass du nicht trauerst oder deinen geliebten Menschen nicht liebst. Absolut nicht. Achtens, last but not least, es gibt nicht den einen Weg und dein Weg kann sich ändern. Ja? Ich weiß nicht, was ich dazu noch mehr sagen soll. Das gilt für Trauer, das gilt fürs Muttersein, das gilt dafür, Mutter zu sein, Kind an der Hand, Mutter zu sein, für Kind im Herzen. Das gilt für das ganze Leben. Was ich gelernt habe, ist, dass es keinen Sinn ergibt, mich zu vergleichen. Ja? Ich kann anders trauern als andere Sternmama das machen. Du kannst es genauso. Du kannst anders trauern als andere Sterneltern, die du siehst oder kennst. Man darf da mehr leiden, weniger leiden, gar nicht leiden, deine eigenen Entscheidungen treffen, dir Zeit nehmen für dich, für deine Heilung, für dein Wachstum. Du darfst die Richtung ändern zwischendrin. Und wenn du dann merkst, irgendwie, das tut mir nicht mehr gut. Und du hast vielleicht genau dafür gekämpft, die letzten Jahre, dann darfst du auch immer noch die Richtung wechseln. Ich finde, häufig denken wir, dass wir ja jetzt eine Entscheidung getroffen haben und was Bestimmtes gesagt haben und jetzt muss es aber, jetzt müssen wir uns daran auch halten. Aber dein Leben, deine Entscheidung, richtig? Nicht der eine Weg. Kein vorgefertigtes Muster für Trauer, kein vorgefertigtes Muster fürs Leben. Und ich bin jetzt eine Sternenmama, die 8 Jahre, nachdem ihr Sohn gestorben ist, auch immer noch nicht wieder Mama mit Kind an der Hand ist. Und auch das ist in Ordnung. Ein anderes Leben zu führen als das, was ich mir vorher vorgestellt habe. Das ist mein Weg. Und wenn für alle anderen der Weg besser ist, wieder Kinder zu kriegen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und wenn sich jemand dafür entscheidet, ich bin jetzt sehr nah an dem Thema dran, wenn sich jemand dazu entscheidet, in die Kinderwunschklinik zu gehen und eine IVF-Behandlung zu machen, ist das deren Weg. Und wenn jemand sagt, nein, also ich möchte das auf keinen Fall, dann ist das deren Weg. Und ich glaube, häufig läuft dieses Vergleichen auch darauf hinaus, dass wir uns selber damit schlecht machen. Dass wir denken, oh, oder nicht schlecht machen, aber dass wir denken, ah, sollten wir das auch so machen, weil der oder diejenige das so macht. Wie hast du das dann gemacht? Mache ich das jetzt auch so? Also ich meine gar nicht, dass wir zwangsläufig schlecht darüber denken, was jemand anders macht, weil er es anders macht, als wir das machen, sondern dass wir manchmal denken, wir müssen den gleichen Weg gehen. Zum Beispiel, hey, die Julia hat gesagt, sie ist nach Neuseeland gegangen, nachdem sie ihren Sohn verloren hat, und hat sich ein komplett neues Leben aufgebaut. Und also das muss jetzt, ich glaube, das ist der einzige Weg, um nach dem Verlust eines Kindes wieder glücklich zu werden. Und ja, das ist es einfach nicht. Das ist so individuell, dein Leben, deine Entscheidung, dein Weg. Und ich bin aus Neuseeland wieder zurückgekommen. Der Weg darf sich auch verändern. Ich hoffe, du hast durch meine 8 Learnings dich ein wenig inspirieren lassen können. Ich hoffe, es waren Dinge dabei, die du, wo du vielleicht einen Aha-Moment hattest. Teil die gerne mit mir, die Aha-Momente. Ich würde mich freuen. Vielleicht hat dir der Podcast, die Folge auch geholfen, ein bisschen mehr über deinen Weg nachzudenken, deinen Weg zu finden. Und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, deine Julia.